Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entschieden nachhaltig. Mein Name ist Florian Dietsche und mir gegenüber sitzt die Caroline Achilles. Hi Caro.
Hi Flo.
Das ist unsere allerletzte Folge der zweiten Staffel von Entschieden nachhaltig. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, hast du eine Lieblingsfolge, wenn du so zurückblickst?
Also das war ja ein ganz schönes Potpourri, was wir hier die letzten Monate gemacht haben. Aber ich habe tatsächlich eine Folge, die ist mir wirklich richtig in Erinnerung geblieben. Und das ist die Biodiversitätsfolge. Lieblingsfolge ist schwer gesagt, weil das war ganz schön harte Kost. Aber es hat mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht. Und ja, wir haben da ein Problem mit der Biodiversität und das müssen wir lösen. Und alle, die Folge verpasst haben, kann ich empfehlen, in diese harte Kost nochmal reinzuhören. Was hast du denn aus der Staffel mitgenommen?
Ich würde nicht sagen, dass ich eine spezielle Folge als Lieblingsfolge habe, aber ich habe gemerkt, dass im Vergleich zur ersten Staffel wir spezifischer in den Themen wurden und wir da auch tiefer einsteigen konnten zum Teil. Also es war schon immer der Versuch, da über das Wie zu sprechen und nicht über das Ob. Aber ich hatte das Gefühl, dass auch bei unseren Gästen Nachhaltigkeit natürlich immer tiefer verankert ist und wir dadurch immer mehr in die Materie tatsächlich eintauchen konnten. Und das ist für mich eine schöne Entwicklung, die wir da nehmen konnten.
Gehe ich total mit. So, heute ist Staffelfinale und dafür haben wir uns nochmal was Besonderes einfallen lassen. Und zwar werden wir heute den generellen Blick auf den Status quo der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft werfen. Und dafür haben wir uns natürlich einen besonderen Gast eingeladen, der es wissen muss.
Genau, wir haben Dr. Manuel Reppmann eingeladen. Er ist Wissenschaftler und forscht an der Universität Hamburg zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Sein Schwerpunkt? Transformation. Und genau dazu hat er erst vor kurzem gemeinsam mit einem großen Bund an Beteiligten eine umfassende Studie veröffentlicht, den Sustainability Transformation Monitor.
Wir wollen mit Manuel in dieser Folge klären, wo steht die Wirtschaft auf dem Transformationsweg? Was sind Treiber und Hemmnisse? Das ist der erste Themenschwerpunkt. Und im zweiten wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und von ihm wissen, was empfiehlt er denn als Wissenschaftler für die praktische Umsetzung.
So, los geht's. Hi Manuel, schön, dass du da bist.
Hallo Caro, hallo Flo.
Hi Manuel. Zu Beginn jeder Folge stoßen wir an. Worauf möchtest du mit uns anstoßen?
Also ich beziehe verschiedene Newsletter zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch andere. Und mittlerweile haben die so eine neue Kategorie, Good News heißt die. Und da sind mir zwei Good News aus den letzten Tagen in Erinnerung geblieben. Das eine ist, dass der Frauenanteil im Tech-Sektor in den letzten 4 Jahren weltweit gestiegen ist. In der EU sind wir, glaube ich, mittlerweile so bei 25%. Das war, glaube ich, etwas, was man feiern kann. Und die zweite gute Nachricht ist, dass vor kurzem eine Studie veröffentlicht wurde, dass alle EU-Staaten in den letzten Jahren messbaren Fortschritt zur Erreichung des SDG 7 gemacht haben, also bezahlbare und saubere Energien. Und ich glaube, auch das ist ein Good News und das darf man auch feiern.
Ja, voll auf die Good News.
Zum Wohl.
Prost.
Manuel, wir haben uns jetzt in der virtuellen DKB-Lounge getroffen. Wenn wir jetzt bei dir in Hamburg vor Ort wären, wo würden wir da sitzen?
In der Renzelstraße. Das ist ein relativ unscheinbares Bürogebäude, hat aber einen total charmanten Dachboden. Und da laden wir schon mal gerne Gäste der Universität, konkret die Gäste unseres Lehrstuhls ein.
Was macht den Dachboden so besonders?
Ein Kicker und eine nette Sitzgelegenheit. Es sieht sehr wohnlich aus und das vermutet man vielleicht gar nicht, wenn man in ein Universitätsgebäude kommt.
Schön, klingt gut.
Und eine Mooswand. Und der Spruch, den wir dazu haben, ist, ohne Moos nichts los. Das heißt, auch wir brauchen Fördergelder, um gut arbeiten zu können.
Kommen wir zu unserem ersten Themenschwerpunkt, den Status quo der nachhaltigen Transformation. So, und Manuel, wir hoffen, dass wir dein Wissenschaftlerherz erfreuen, wenn wir mit einer Definitionsfrage starten. Und zwar, wir reden die ganze Zeit über Transformation. Die Frage ist, wohin denn eigentlich? Was ist das Zielbild? Und wenn du jetzt so auf die Wirtschaft schaust, stellst du fest, es gibt ein gemeinsames Zielbild oder viele einzelne, also klimaneutral, planetare Grenzen, SDGs. Wie sieht's denn so aus?
Das ist eine sehr gute Frage, Caro. Ich würde vielleicht das Oder rausnehmen. Also ich glaube, es gibt bzw. auch es braucht ein großes Zielbild, aber auch gleichzeitig mehrere verschiedene. Wie meine ich das? Du hast ja gerade schon aufgezählt, planetare Grenzen, SDGs etc. ich glaube, die können ganz gut zusammenwirken. So die SDGs zeigen so ein bisschen die Vielfalt, was kann Nachhaltigkeit alles beinhalten. Sie vermitteln uns auch so eine gemeinsame Sprache, die wir über alle Akteure und Akteurinnen sozusagen hinweg sprechen können, sei es jetzt Regierungen, For-Profit-Unternehmen, Non-Profit-Sektor. Das Konzept der planetaren Grenzen wiederum, beziehungsweise ich würde das so ein bisschen erweitern, auch um die sozialen Grenzen, also im Sinne der Donut-Economics, das finde ich eigentlich ganz schön, das Schaubild. Und das hat ja wiederum auch viele inhaltliche Schnittstellen mit den SDGs, zeigt aber noch so ein bisschen mehr, wie die zusammenhängen und auch, wo wir gerade stehen in Bezug auf diese Shortfalls und Overshoots. Deshalb glaube ich, funktionieren die auch ganz gut zusammen, diese Zielbilder. Wenn es wiederum um auch, ich sag mal, das ganze Thema Klima geht und wir sozusagen reinzoomen in das SDG 13, dann das Pariser Klimaabkommen sozusagen gibt uns da ja ein konkretes Ambitionsniveau vor, aus dem wir auch Treibhausgasemissionen, die wir noch emittieren dürfen, ableiten können und auf Länder und Sektoren runterbrechen können. Und deshalb glaube ich, auf dieser Makroebene ergänzen die sich, glaube ich, gut zu einem großen Zielbild, bestehend aber aus mehreren kleineren Zielbildern, die da drunter liegen.
Und was nehmen sich Unternehmen jetzt als Zielbild? Was siehst du da am häufigsten?
Ich glaube, was nach wie vor so eine Art Evergreen ist, sind die SDGs. Also wir sehen immer noch relativ häufig dieses SDG-Mapping von Zielen auch. Aber natürlich Klimaneutralität und Dekarbonisierung sind nach wie vor auch das zentrale Thema. Und das Pariser Klimaabkommen und das damit verbundene Ambitionsniveau hat natürlich dann auch überall seinen Platz in jedem Nachhaltigkeitsbericht.
Manuel, du beschäftigst dich ja schon eine Weile mit dem Status quo rund um die Transformation in der deutschen Wirtschaft. Das heißt, du hast jetzt auch einen spannenden Blick zurück. Kannst du uns einmal kurz abholen, wie weit sind wir denn tatsächlich fortgeschritten bezüglich der Transformation?
Also um die Frage zu beantworten, würde ich gerne auf die Ergebnisse des Sustainability Transformation Monitors zurückgreifen. Ihr habt den ja auch zu Beginn unserer Folge auch kurz vorgestellt. Vielleicht kann ich dazu noch erst ein, zwei Sätze ergänzen, damit gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen das, was ich gleich sage, an Ergebnissen auch so ein bisschen einordnen können. Und dann würde ich einmal zum Status quo etwas sagen. Also der Sustainability Transformation Monitor hat das Ziel, die Nachhaltigkeitstransformation der Wirtschaft im Zeitverlauf evidenzbasiert abzubilden. Und das werden wir noch mindestens bis 2026 machen. Was macht den STM so besonders? Wir befragen im Rahmen dieser Studie sowohl die Realwirtschaft als auch die Finanzwirtschaft. Und wir wollen insbesondere auch an der Schnittstelle wirken und Evidenz messen, wie die beiden Welten miteinander interagieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt, der den STM so besonders macht, sind die Teilnehmenden, die wir befragen. Oft haben wir in Studien, und das ist auch total wichtig, das möchte ich gar nicht in der Relevanz kleinreden, aber wir haben dann eine Zielgruppe, die heißt häufig Entscheider oder Entscheiderinnen in der Realwirtschaft oder Finanzwirtschaft. Und das ist auch eine wichtige Zielgruppe, sozusagen breit zu fragen. Was wir machen ist, wir sprechen konkret mit den Personen in den Unternehmen, die für die Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit verantwortlich sind. Also in der Realwirtschaft sind das die Sustainability Managerinnen und Manager üblicherweise oder die Personen, die das aus anderen Abteilungen heraustreiben. Und in der Finanzwirtschaft sind es die Personen, die transformationsfördernde Finanzierungsstrukturen aufsetzen. Und bei vielen Fragen, die wir stellen, also wie weit ist ein bestimmtes Thema fortgeschritten, wie ready seid ihr zum Beispiel für die CSRD etc., das sind halt Fragen, die eben genau diese Zielgruppe gut beantworten kann. Und auf der Seite sustainabilitytransformationmonitor.org kann man sich das alles ansehen und auch die Studie herunterladen, die wir jetzt zuletzt Anfang Februar veröffentlicht haben.
Packen wir in die Shownotes und ist auch kostenlos, die Studie.
So, Butter bei die Fische, wie weit sind wir?
Also eine ganz zentrale Kernaussage, die wir mit dem STM treffen, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit von dem, was wir beobachten können und von den Ergebnissen, die wir sammeln konnten, nun wirklich in der Breite der Wirtschaft angekommen ist. Und das können wir auch anhand von ganz verschiedenen, sag ich mal, Ergebnissen und Indikatoren festmachen. Ich habe uns mal für die Podcast-Folge ein bisschen was mitgebracht und ich kann da einfach mal anfangen zu sprechen und ihr sagt einfach Stopp, wenn ihr glaubt, wir haben genug Evidenz zusammen, um diese Aussage zu belegen. Also wenn es so um das ganze Thema interne Organisation und Steuerung von Nachhaltigkeit geht, konnten wir zeigen, dass 76% der Befragten in der Realwirtschaft sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit weiter wichtiger geworden ist in ihrem Unternehmen. 81% sagen, dass es mittlerweile strategisch verankert ist, sei es jetzt in der allgemeinen Unternehmensstrategie oder in der dezidierten Nachhaltigkeitsstrategie. 80% sagen, sie haben mittlerweile auch eine klare Verankerung auf dieser Ebene, Vorstand oder Geschäftsführung. 70% haben uns angegeben, dass sie mittlerweile ihren Treibhausgasfußabdruck ganz gut kennen. Weitere 26 haben gesagt, wir arbeiten dran. Also es gibt nur noch ganz wenige, die sich gar nicht mit diesem Thema beschäftigen. Und die übrigen 4% oder so, die würde ich gerne mal kennenlernen. Und 65% haben uns auch gesagt, sie haben sich bereits Klimaziele gesetzt. Davon nicht immer alle wissenschaftsbasiert, aber immerhin schon auch einige. Und das sind ja erstmal, ich sag mal, Zahlen, die sehr optimistisch stimmen können. So, und auch bei Themen wie zum Beispiel Weiterbildung, faire Bezahlung und Wohlbefinden der eigenen Mitarbeiter haben uns viele Unternehmen berichtet, dass sie da schon sehr weit sind. Auch viele weitere Themen, das kann man bei uns im Bericht dann genauer nachlesen. Und auch Themen, die in der Vergangenheit weniger Aufmerksamkeit bekommen haben, werden nun mehr getrieben. Also das sind zum Beispiel die Definition von KPIs, aber auch zum Beispiel die Ausbildung von Kompetenzen im Aufsichtsrat. Das sind Themen, die nehmen Fahrt auf. Und ich glaube, das ist wichtig.
Sind das mittlere und große Unternehmen oder sind da auch kleine Unternehmen dabei?
Also in Bezug auf Unternehmensgröße und Branche sind wir sehr gemischt beim Sustainability Transformation Monitor, wobei man an die Größe, glaube ich, noch die Fußnote machen muss, dass wir tendenziell mittelgroße und größere Unternehmen erfassen. Also 2/3 der von uns befragten Organisationen haben mehr als 250 Mitarbeitende. Das heißt, ich sag mal, die ganz kleine Bäckerei mit 3 bis 4 Leuten, die haben wir jetzt relativ gering in den Anteilen nur abgebildet. Das muss man dazu sagen.
Manuel, zu den Einblicken, die du gerade geteilt hast, bei euch aus der Studie so. Da hast du ja sehr hohe Zustimmungswerte genannt, wenn es darum geht, was sind Vorhaben, wie schaue ich sozusagen in die Zukunft. Aber das war in meinen Augen sehr deskriptiv. Also glaubst du, dass Nachhaltigkeit wichtig wird? Glaubst du daran, dass nachhaltige Wirtschaft die Zukunft ist? Und ein bisschen erheben vom Ist-Zustand. Das ist ja aber noch nicht Veränderung. Wie sieht's denn im praktischen Doing aus?
Ich glaube, es ist halt ein Transformationsprozess und je nachdem, wie man den jetzt genau definiert oder begreift, kann man, glaube ich, ganz gut verorten, wo die Mehrheit der Unternehmen steht auf diesem Kontinuum, wie man das vielleicht sagen kann. Ich glaube, was unser Bericht ganz gut zeigt, ist, dass wir über diesen Punkt hinweg sind, wo es um das Ob geht, also ob ich etwas mache. Und mehr hin zum Wie kommen. Also ich habe das ja gerade schon mit den Kennzahlen so ein bisschen beschrieben. Ich glaube, es lässt sich dadurch gut zeigen, dass Nachhaltigkeit mittlerweile substanzieller organisatorisch verankert ist. Es wurden sich Ziele gesetzt, oft auch schon irgendwelche Gremien geschaffen, Verantwortungen neu verteilt, vielleicht Abteilungen auch aufgesetzt. Und jetzt im nächsten Schritt geht es darum, wie erreiche ich denn zum Beispiel meine Ziele? Wie nutze ich die Ressourcen, die ich da aufgebaut habe, um wirklich mein Unternehmen substanziell zu verändern? Und ich glaube, da sind wir gerade jetzt dabei, dass also auch getrieben natürlich durch die Regulatorik, CSRD ist hier das Stichwort, gerade auch viele Mittelständler sich jetzt auf die Reise begeben haben und hier zum Laufen kommen. Und deshalb, ich möchte auch gar nicht vielleicht einen einseitigen Eindruck entwickeln, dass wir schon am Ende sind. Also deshalb ist der Punkt, Caro, den du gemacht hast, glaube ich, nochmal gut. Ich glaube, wir sind jetzt beim Wie und es gibt noch einiges zu tun. Und auch das kann man durch den SDM, glaube ich, ganz gut aufzeigen. Also zum Beispiel bei dem ganzen Thema Vergütung. Also inwiefern ist die Vergütung des Managements an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt? Da haben in unserem Sample 21% der Unternehmen das bisher nur bejaht. Und das ist ungefähr ein Fünftel und somit noch nicht so viel. Oder auch bei Scope-3-Emissionen. Da haben uns nur 16% angegeben, dass sie die auch schon nahezu vollständig erfassen können. Transitionspläne liegen in ungefähr ebenfalls nur so 20% der Fälle vor, also ähnlich wie bei der Vergütung. 1/4 der Unternehmen haben uns gesagt, sie sind einigermaßen on track, was die Erreichung ihrer Klimaziele angeht. Heißt aber auch 60% sind es momentan nicht. Und das deckt sich auch ganz gut mit internationalen Studien. Zum Beispiel von Accenture kam eine vor 2 Jahren, glaube ich, raus. Die hat da, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen gravierenderes Bild für die Scope 1 und 2 Emissionen gezeichnet, inwiefern die erreicht werden, die Ziele, die damit verbunden sind. Und ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun. Also auch bei Datenverfügbarkeit, Lieferkette, Biodiversität etc. Da sind wir einfach in sehr, sehr kleinen Prozentanteilen, die hier sagen, dass sie schon wirklich eine gute Datenbasis haben.
Du hast es gerade schon mal angerissen, ich frage trotzdem nochmal nach und gerne mit Rückbezug auf die Vorjahre. Was sind denn Treiber und Hemmnisse der Transformation?
Also das ist sozusagen ein bisschen eigentlich dann die Fortführung des ersten Satzes. Also ich habe ja so gesagt, es ist in der Breite der Wirtschaft angekommen, das Thema Nachhaltigkeit. Und die Fortführung wäre sozusagen durch gewisse Treiber und trotz gewissen Hemmnissen. auf der Treiberseite haben wir es so ein bisschen unterteilt in Stakeholder, unternehmensinterne Voraussetzungen, aber auch ein bisschen auf die Makroebene geschaut. Und bei den Stakeholdern konnten wir auch in diesem Jahr wieder zeigen, also ähnlich auch wie im letzten Jahr, dass die stärksten Treiber tatsächlich die junge Generation bzw. zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. und die Politik und Regulierung. Mhm. Und ich glaube, beides ist gut, nochmal so dokumentiert zu haben, aber ich weiß nicht, wie ihr, Caro und Flo, darauf blickt, vielleicht auch gar nicht so überraschend, weil Politik und Regulierung, ich finde immer das Beispiel des Ketchup-Effekts ganz gut. Also ich glaube, über relativ viele Jahre wurde ja auch von vielen mehr Standardisierung und Vereinheitlichung gefordert, wenn es um zum Beispiel die Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit geht oder bei Ratings. Man hat sozusagen lange an dieser Ketchup-Flasche geschüttelt, aber es kam nichts raus seitens der Gesetzgeber. Und jetzt können wir in den letzten Jahren sehen, wie alles auf einmal rauskommt. Und genau das ist ja das, was man nicht möchte, wenn man die Ketchup-Flasche schüttelt. Und ich glaube, das erzeugt einfach eine gewisse Überforderung und Komplexität. Und deshalb landet das auch als Treiber, aber gleichzeitig auch halt weit oben. Man muss es machen, um compliant zu sein. Und bei den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ich ziehe hierzu auch immer ganz gerne eine Anekdote aus meinem Hörsaal hinzu. Ab und zu stehe ich auch im Hörsaal und unterrichte das Thema. Da sitzen manchmal 400-500 Studierende in Masterkursen zum Beispiel vor mir. Und dann frage ich, für wen von euch ist denn das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium, wenn ihr zukünftige Arbeitgeber wählt? Und da gehen beeindruckend viele Hände hoch, weil es ganz offensichtlich schon einfach ein wichtiges Kriterium für viele junge Menschen ist. Und das ist sozusagen ein bisschen meine anekdotische Erfahrung, aber das kann man auch in vielen Studien gut beobachten.
Ich will gerne nochmal zurück zum Ketchup. Und zwar, was da ja mit aus der Ketchup-Flasche als großer Berg gekommen ist, ist die CSRD. Da will ich drauf zurück, weil das ja ein super diskutiertes Thema in der Wirtschaft ist. Du hast vorhin gesagt, ihr habt Unternehmen gefragt, wie CSRD-ready seid ihr denn? Was war die Antwort?
Also wir haben nach der Readiness für zukünftige Berichterstattung gefragt und ungefähr 36% geben in der Tendenz an, dass sie sich schon einigermaßen ready fühlen. Also sie sagen auf einer Skala von ich bin noch ganz unzureichend aufgestellt bis ich bin sehr gut bereits aufgestellt, sagen die dann eher gut oder sehr gut, also die zwei äußeren Enden des Kontinuums sozusagen. Wie gesagt, da verorten sich 36%. 34% verorten sich in der Mitte und die sagen, ja, also einigermaßen, aber noch nicht so ganz, also teilweise gut aufgestellt. Und dann nochmal 29%, knapp 30%, die sagen, ja, ich bin eigentlich eher unzureichend oder ja auch sogar vollständig unzureichend aufgestellt. Ich bin noch komplett blank, wenn man so möchte. Und das ergibt, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, diese Säulen, die ich gerade sozusagen wiedergegeben habe, prozentual, so eine schöne Glockenform, wie man sich die in der Statistik immer wünscht. Also die Säule in der Mitte ist die größte und links und rechts davon flacht es ab. Also die Mehrheit orientiert sich ja eher in der Mitte und sagt teilweise. Jetzt kann man aber das nochmal ein bisschen differenzieren, nämlich danach, wann denn die Unternehmen berichtspflichtig werden. Und wenn man jetzt nur die betrachtet, die in 25 für 24 berichten werden, dann steigt der Anteil der Unternehmen, die sich ready fühlen, auf ungefähr 50%. Also er wächst. Und wenn man nochmal einen anderen Filter davor legt, da haben wir uns auch angeschaut, Unternehmen, die zum Beispiel schon mal einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben, fühlen sich in ungefähr 45-46% der Fälle schon einigermaßen ready. Bei Unternehmen, die das noch nicht gemacht haben, sind es nur 18%. Also auch hier, ich glaube, die Erfahrung, die Unternehmen schon haben, spielt eine maßgebliche Rolle zu der empfundenen Readiness. Und hier vielleicht nochmal die Betonung auf empfunden. Wir beobachten auch an verschiedenen anderen Stellen im Bericht und in den Ergebnissen, dass aber gleichzeitig auch noch eine tendenzielle Unterschätzung der CSR, die vorliegt bei vielen Unternehmen. Und das Empfinden von der dann realen Bereitschaft oder Readiness sozusagen abweichen kann. Also zum Beispiel viele Hemmnisse oder Hürden oder Herausforderungen, die wir auch gemessen haben, die mit der Berichtseinstattung einhergeht, nehmen zu, je näher die Unternehmen an den Zeitpunkt herankommen, zu dem sie berichten müssen.
Manuel, Top-Learning aus der Real- und aus der Finanzwirtschaft aus der Studie. Hast du da eins?
Ich glaube, das gegenseitige Rollenverständnis braucht eine Schärfung von Real- und Finanzwirtschaft. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning. Und ich kann ja vielleicht mal kurz erklären, was ich damit meine. Wenn ich jetzt von der Finanzwirtschaft spreche, würde ich einmal konkret auf die Banken eingehen. Weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, kann man sagen, ganz viel zum Kapitalmarkt gelernt und wie Investoren mit dem Thema umgehen, welche Investmentstrategien sie verfolgen etc. Und dieses Zusammenspiel zwischen der Realwirtschaft, insbesondere im Mittelstand, und der vielleicht auch Hausbank oder generell Banken oder Finanzierungspartner, das ist noch relativ unterbeleuchtet. Und da zeigt unsere Studie, glaube ich, ganz schön, dass die Realwirtschaft noch nicht flächendeckend angibt, dass sie auch von Banken wirklich begleitet wird bei ihrer Nachhaltigkeitstransformation und dass, wenn sie begleitet wird, also Unternehmen angeben, sie werden begleitet von Finanzierungspartnerinnen und Partnern, dass sie diese Begleitung noch nicht als hinreichend unterstützend wahrnehmen. Also immer jetzt im Durchschnitt gesprochen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber ich spreche jetzt hier von Tendenzen. Und dann haben wir im nächsten Schritt auch abgefragt, was sind denn die genauen Erwartungshaltungen, die du, liebes Unternehmen, an Banken hast? Und da haben viele Unternehmen zum Ausdruck gebracht, dass sie sich noch stärker wünschen würden, dass Banken den Einfluss von relevanten Nachhaltigkeitsthemen auf das Kerngeschäft, auf ihr eigenes Kerngeschäft noch besser verstehen. Auch was in dem ganzen Regulatorik-Journal abgeht und von Unternehmen sozusagen erwartet wird, da würden sich Unternehmen mehr Verständnis wünschen. Auch zu dem ganzen Thema, welche Finanzierungsinstrumente und neue Optionen bieten sich denn für mich auch auf dem Sustainable Finance Markt. Da wünschen sich Unternehmen, das ist ja auch eigentlich das Kerngeschäft der Banken, noch weitere Begleitung. Und im Bericht sieht man das dann alles noch mal ein bisschen detaillierter und noch viele andere Erwartungshaltungen. Eine wichtige, die man noch nennen kann, ist, ich glaube, viele Unternehmen wünschen sich auch eine gewisse Roadmap von ihren Banken und Finanzierungspartnerinnen und Partnern, die sozusagen aufzeigt, was wollt ihr von mir an Informationen in 5 bis 10 Jahren oder welche Erwartungshaltung stellt ihr an mich? Und das wiederum auch verbunden mit einem klaren Commitment der Bank. Also, liebes Unternehmen, ich gehe den Weg gemeinsam mit euch und bin an eurer Seite. Also, das sind Dinge, die wir schon, glaube ich, ganz gut rausarbeiten konnten.
Lieber Manuel, wir würden gerne ein Spiel mit dir spielen.
Zufallsfragen.
Wir haben hier ein großes Glas mit bunten Zetteln und auf diesen Zetteln stehen Fragen und du darfst dir gleich 3 Fragen aussuchen und deine Aufgabe wird sein, diese so kurz und knapp wie möglich zu beantworten.
Genau, ich sehe verschiedene Farben, blau, grün, gelb. Dann nehme ich von jedem ein.
Wir starten mit dem grünen Zettel. Wann tut eine nachhaltige Entscheidung wirtschaftlich weh?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube immer dann, wenn Trade-offs entstehen zwischen wirtschaftlichen Zielen und sozialen und ökologischen Zielen, die ich kurzfristig nicht auflösen kann. Und ich glaube, da trennt sich auch immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen, auch in Unternehmen. Ne? Also wir haben gerade über Banken gesprochen. Wenn ich jetzt den Trade-off habe zwischen, ich will Umsatz machen und investieren in zum Beispiel die Erschließung von Gas- und Ölfelder, so, dann steht das vielleicht in einem Trade-off mit der Dekarbonisierung meines Kreditportfolios. Und dann tut es, glaube ich, weh.
Der gelbe Zettel. Die Frage kommt von Sonja Haut aus unserer letzten Folge zum Thema Impact-Messung. Und die ist ein bisschen philosophisch, würde ich sagen. Sie fragt nämlich, wo findet strategisches Denken statt?
Oh ja, das ist eine gute. Aber sie kommt aus dem Bereich Impact-Messung. Dann würde ich einmal hier die IOOI-Logik hinzuziehen. Und dann passt das ja ganz gut. Also Input, Output, Outcome und Impact. Und ich glaube, was wirklich strategisch ist und wovon wir noch mehr brauchen können, ist wirklich das, was Unternehmen tun an Aktivitäten, durchdeklinieren bis auf die Impact-Ebene. Ich weiß, das ist in der Theorie leichter gesagt als in der Praxis dann umgesetzt. Stichwort Datenverfügbarkeit und auch die Ressourcen, die da reingehen. Aber das, was wir jetzt machen mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, gut, unter der CSRD geht das natürlich schon ein bisschen mehr auch in die Zukunft und wir gucken mehr auch auf das strategische Management von Themen etc. Dennoch verbleiben wir ja relativ viel auf der Output-Ebene. Ne, vielleicht hier und da mal auf die Outcome-Ebene, aber Impact ist da ja noch nicht so wirklich viel mit bei. Und ich glaube, das wird dann so einer der nächsten Herausforderungen, wenn Unternehmen da auch einfach sich weiterentwickeln möchten, wirklich auch den Impact auf die Gesellschaft zu verstehen. Und für zum Beispiel CO2 wissen wir es ja schon ganz gut. Ne, was sind die Kosten von Carbon, von der Tonne?
Für die Zuhörerinnen, wer nachschauen möchte, findet das Ganze auch unter dem Stichwort Theory of Change.
Und das Ganze war quasi auch gerade ein perfekter Teaser für unsere letzte Folge Impact-Messung. Hört da gern noch mal rein. So, letzte Frage aus dem Fragenglas. Die blaue Frage. Wo holst du dir Inspiration?
Ich glaube, ich habe das große Privileg, jeden Tag mit sehr, sehr vielen inspirierenden Menschen zusammenkommen zu dürfen. Sei es jetzt in der Forschung, die in Deutschland stattfindet. Wir machen aber auch viel sozusagen über den Teich hinaus, international. Ich darf viel mit Unternehmen sprechen, auch teilweise mit Studierenden und vielen anderen Akteuren, die an dem Thema Nachhaltigkeitstransformation wirken. Und ich bin immer wieder richtig fasziniert und überrascht, wie viel einfach passiert. So, da bin ich auch sicherlich gebiased, aber das gibt mir jeden Tag Inspiration.
Stichwort inspirierende Akteure, Manuel. Du bist viel im Austausch und genau deswegen haben wir uns für den zweiten Themenschwerpunkt überlegt, dass wir mit dir über Learnings und Empfehlungen sprechen wollen und quasi einmal sowohl das Thema Theorie, Wissenschaft als auch Praxis mit dir anschauen. Teilen wir es mal ein bisschen auf. Für Unternehmen im Anfangsstadium, hast du da jetzt ganz konkrete Tipps und Tricks, die Sie beherzigen sollten in puncto nachhaltige Transformation?
Ich glaube, die Liste theoretisch ist sehr lang, aber drei Dinge, die mir spontan einfallen, ist von Anfang an mutig und klar kommunizieren. Wir haben, glaube ich, wenn wir in die letzten Jahre, ja, Jahrzehnte zurückgucken, so einen gewissen Coupling-Zwang, also das, was Unternehmen sagen, sollte relativ gut verbunden sein mit dem, was sie auch schon machen. Wenn es dann zu so einem Decoupling kommt, also ich rede noch mal etwas mehr, als ich dann eigentlich schon kann, also den Talk noch nicht so richtig walken, dann geht das ja auch schnell mit einer gewissen Kritik von verschiedenen Stakeholdern einher. Und manche definieren das ja sogar schon als Greenwashing. Wobei ich immer sagen würde, Greenwashing ist intentional misleading und nicht nur die reine Existenz eines Gaps zwischen Walk und Talk. Und wenn ich sage, von Anfang an mutig und klar kommunizieren, dann bezieht sich das auch auf ein ganz konkretes Forschungsprojekt, was ich gerade umsetze, wo wir jetzt kurz vor der Publikation sind. Wir haben mit einer automatisierten Textanalyse öffentlich verfügbare Kommunikation von Unternehmen zu ihren Nachhaltigkeitsbemühungen analysiert und wollten sozusagen messen, wie viel talken die denn über ihr Engagement. Und mit ESG-Daten auf der anderen Seite haben wir dann versucht, den Organizational Change zu messen, der intern stattfindet. Das haben wir für über 820 Unternehmen mit einem Zeitraum von 15 Jahren gemacht. Und eine der Kernerkenntnisse, die wir dabei gewinnen können, ist, dass Talk, also auch im Sinne von so ein bisschen aspirational Talk. Wir haben vorhin über Zielbild gesprochen, ne? Und das Unternehmen dieses Makro-Zielbild auf eine ganz konkrete Ebene für sich runterbrechen, in Klammern die wesentlichen Themen definieren und damit ein Zielbild formen, dass das, dieser Talk darüber, die Organisation auch formt. Also, dass man dann in so einen symbolischen Walk, so nennen wir das, übergeht. Also, ich implementiere Policies, Ziele oder trete zum Beispiel dem UN Global Compact bei oder was auch immer. Das sind erstmal Dinge, die kosten mich jetzt noch nicht so viel, zeigen aber eine gewisse Richtung auf und sind schon mal mehr als der Talk selbst. Und dann in einem dritten Schritt kommt sozusagen der substanzielle Walk. Und dann fange ich an, vielleicht meine Beschaffung zu verändern. Ich connecte, haben wir vorhin darüber gesprochen, 20% haben es erst miteinander verbunden, Vergütung und Nachhaltigkeitsziele, dass ich das dann im Unternehmen etabliere, Energieeffizienzmaßnahmen, wirklich dieser substanzielle Talk. Und diese Kausalität über den Zeitverlauf von Talk zu symbolischem Walk und substanziellen Walk, den können wir damit ganz gut aufzeigen. Und damit möchte ich so ein bisschen dieser Debatte vielleicht auch entgegenwirken des Greenhushings. Also Unternehmen trauen sich auch manchmal gar nicht mehr so richtig über gewisse Ambitionsniveaus zu sprechen, weil sie Angst haben, dafür dann auch gerügt zu werden, wenn sie mal nicht darauf liefern können, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass Talk auch schon Teil eines Transformationsprozesses ist. Dann vielleicht ein zweiter Punkt, den ich mit euch teilen kann. Ich habe auch ein Forschungsprojekt, in dem wir über 25 bis ungefähr 30 Unternehmen, vor allem auch DAX-Unternehmen, befragt haben, wie sie denn ihre Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Und da haben wir ganz, ganz viele Learnings gefunden. Das wird jetzt so ein bisschen den Podcast, glaube ich, heute sprengen. Aber ein Punkt, den ich hier vielleicht teilen möchte, ist, dass es nochmal unterstrichen hat, wie wichtig das ist, am Anfang wirklich eine methodisch fundierte Wesentlichkeitsanalyse zu machen. Das ist einfach die Basis, auf der alles aufbaut. Und deshalb an die Unternehmen, macht es sauber, nehmt euch die Zeit. Und wenn ihr dann wirklich die materiellen Themen gefunden habt, dann Fokus. Also das heißt nicht, dass man dann nichts mehr auch darüber hinaus machen kann, aber zu Beginn vor allem Fokus. Deshalb haben wir auch das Paper And Nothing Else Matters genannt, also von angelehnt an Metallica. Ich glaube, die haben mal 1999, glaube ich, den Song rausgebracht. Wenn du deine materiellen Themen hast, fokussier dich drauf und versuch dich nicht zu sehr ablenken zu lassen.
Okay, gucken wir jetzt mal auf fortgeschrittene Unternehmen. Und sagen wir mal, wir haben ein Unternehmen, die gehören zu dem Teil, die sind CSRD-ready, die haben einen Klimapfad, die haben ein Ziel gesetzt. Was können die gut als nächstes tun, außer natürlich Ziele durchhalten, dran arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage, Caro. Und da wird es natürlich dann immer sehr spezifisch, je nach Sektor, je nach Unternehmen. Was sind jetzt noch so die Blindspots, um dann zum Beispiel auch von der Wesentlichkeitsanalyse wirklich in das Management der Themen zu kommen, Datenlücken zu schließen, bis ich hinterher den Nachhaltigkeitsbericht habe und dann das auch langfristig wirklich zu managen. Ich glaube, das ist eine große Box, wo ganz viel drinsteckt. Und je nach Unternehmen, was man betrachtet, sind unterschiedliche Reifegrade in diesen ganzen Prozessen auch zu finden. Ich glaube, was du hast gerade nochmal gesagt, Ziele, also vor allem auch Klimaziele gesetzt, Transitionspläne, ich glaube, die wirklich auch wissenschaftsbasiert zu setzen, wenn das noch nicht geschehen ist, ist natürlich sehr wichtig und auch natürlich überhaupt nicht trivial. Oft ist Scope 3, wenn man dann genauer hinguckt, in der Fußnote dann vielleicht auch noch nicht ganz erfasst, aufgrund von verschiedenen Limitationen, sondern meistens vielleicht nur Teile, Upstream und Downstream der Wertschöpfungskette. Da kann man natürlich sich immer noch weiter vorarbeiten und versuchen, die Datenqualität weiter zu verbessern. Diesen ganzen Bereich Sustainable Finance vielleicht auch zu erschließen, wenn Unternehmen das noch nicht getan haben. Ab einem gewissen Reifegrad kann ich mir halt auch mein Sustainable Finance Framework sozusagen bauen. Also ich habe, du hast das ja auch gesagt, im Verständnis von Zielen dann und KPIs und materiellen Themen und viele Möglichkeiten, die sich dann durch Finanzierungsinstrumente dann auch bieten, kann ich dann natürlich auch ausschöpfen, wenn ich über Sustainability-Linked oder zweckgebundene Produkte nachdenke. Die sind momentan vielleicht noch nicht immer monetär deutlich attraktiver als das, was ich vielleicht im nicht nachhaltigen Finanzierungsbereich bekomme. Aber da ist natürlich wieder auch die Bankenseite gefragt, hier Anreize in Zukunft noch stärker setzen zu können. Und vielleicht eine Sache, die man noch nennen kann, ist dieser ganze Bereich des Experimentierens und des Innovierens von Produkten, von Prozessen. Ich glaube, jedes Unternehmen, was anfängt, da stillzustehen, verwelkt über die Zeit. Und gerade in einer ja auch sehr dynamischen Stakeholder- und Regulatoriklandschaft ist ja auch ständiges Anpassen und Adaptieren einfach erforderlich. Und ich glaube, Unternehmen, die auch schon sehr reif sind, haben da vielleicht auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also positive Narrative zu schaffen und die in die Wirtschaft zu tragen, wie es auch funktionieren kann. Weil wir haben ja auch immerhin genug Gemecker an manchen Stellen, auch zu Recht. Auch gerade, wenn es um neue Berichtspflichten geht. Aber ich glaube, deshalb ist es so wichtig, die andere Waagschale dieser Waage dann auch zu füllen mit Narrativen und den Mehrwerten, die daraus entstehen. Und da haben, glaube ich, dann auch fortgeschrittene Unternehmen eine besondere Funktion.
Du bist ja gut vernetzt in der Branche der Nachhaltigkeitsmanagerinnen und hast ja mit denen auch geforscht. Was würdest du denn sagen zum Stand der Professionalisierung der Branche? Hast du dazu irgendwie Learnings, Empfehlungen oder einen Ausblick?
Es findet eine Professionalisierung statt, weil sich auch auf der einen Seite natürlich die Relevanz des Themas in Unternehmen erkennbar verändert hat zum Positiven. Das zeigt ja auch der STM durch Regulatorik und Stakeholder-Anforderungen und das wiederum spült mehr Budgets in die Nachhaltigkeitsabteilungen und das wiederum sorgt dafür, dass neue Stellen geschaffen werden, auch mehr Softwarelösungen mittlerweile implementiert werden, um auch ja Effizienzprozesse einfach auch in den ganzen Reporting-Strukturen dann auch heben zu können. Da passiert eine ganze Menge und das auch gekoppelt natürlich mit der Weiterentwicklung des Rollenbildes eines Sustainability Managers oder einer Sustainability Managerin. In der Vergangenheit, wenn man vielleicht 10 Jahre zurückgeht, dann findet man die Ansiedlung manchmal noch im Kommunikationsbereich oder vielleicht Health and Safety, aber halt noch relativ nischig und noch nicht ganzheitlich gedacht. Und dann kann man, glaube ich, über die Jahre ganz gut nachvollziehen, wie das dann mehr auch so in diese Rolle des Controllers ging. Also ich bin jetzt die Person, die wirklich auch harte KPIs und Ziele formuliert und bis hin zu, und ich glaube, dann kommen wir jetzt auch mehr in die Gegenwart, ich bin ein Business Developer oder eine Business Developerin, ich bin die Spinne im Netz, ne? Auch im Rahmen der CSRD bin ich ja vielleicht gar nicht die Person, die immer alles selber macht, sondern ich muss eher orchestrieren. Ich muss wissen, welche Abteilungen muss ich wo für welche Informationen einbeziehen. Ich muss die Leute engagen und motivieren für das Thema, den Mehrwert aufzeigen. Ich bin wirklich ein Entrepreneur, wenn man so möchte, im Unternehmen und transformiere das Geschäft. Natürlich immer in den Limitationen, die mir die Geschäftsführung gibt sozusagen, wie viel Freiraum habe ich und darf gestalten. Aber genau deshalb ist das ja auch ein ganz wichtiger Treiber, was ja auch der STM zeigt, dass diese Freiräume gegeben werden. Und ich glaube, da findet, um die Frage dann nochmal so zusammenzufassen, glaube ich, total viel Professionalisierung statt. Da passiert nämlich auch eine ganze Menge.
Wer sich noch tiefer mit dem Thema Rollenbild eines Nachhaltigkeitsmanagers, einer Nachhaltigkeitsmanagerin beschäftigen möchte, kann in unsere Folge Nummer 16 mit Mario Litti reinhören zum Thema ESG-Skills. Manuel, zu guter Letzt, wo juckt es dich als Wissenschaftler in den Fingern, praktisch Hand anzulegen?
Da, die Frage stellst du jetzt jemandem, der so schlecht zu Themen Nein sagen kann. Am Ende eines beruflichen Abschnitts hat mir mal jemand gesagt, als ich gefragt habe, was könnte ich noch lernen, meinte die Person zu mir, saying no is the mother of greatness. Ich kann mich so schlecht von Themen trennen. Ich glaube, alles interessiert mich momentan und auch uns als Forschungseinrichtung sehr rund um Themen der Nachhaltigkeitstransformation in Unternehmen. Ich habe gerade Materialitätsanalyse als ein Beispiel genannt. Da forschen wir momentan sehr viel zu, um einfach besser in diese Blackbox reinzuschauen, wie das Ganze in Unternehmen momentan stattfindet und was sich jetzt auch durch die Regulatorik ändert. Ich glaube, um das so ein bisschen vielleicht allgemein zu beantworten, wir sind so ein bisschen oder verstehen uns so als Brückenbauer mit dem, was wir machen, also Brücken zwischen Theorie und Praxis zu bauen. Auf der einen Seite sozusagen in die Praxis zu gehen, mit der Praxis zu arbeiten, um dann in der Forschung bessere Fragen zu stellen auch, wenn man versteht, wo sind denn genau die Knackpunkte. Habe selber auch schon in verschiedenen Projekten mitgearbeitet, wo wir ganz konkret ein EU-Taxonomy-Reporting zum Beispiel aufgesetzt haben für ein Unternehmen. Und dann lernt man auch erstmal im Detail, wo auch noch die ganzen Kinderkrankheiten liegen. Und dann auf der anderen Seite aber auch das Wissen, was wir in der Theorie dann wiederum generieren, in die Praxis zu transferieren, also sozusagen ne, in beide Richtungen. Und da juckt es mir in den Fingern, sozusagen da Hand anzulegen, da reinzugehen, diese Funktion als Brückenbauer. Und es ist auch eine Win-Win-Situation. Wir können dann mit diesen Daten und Erkenntnissen auch besser publizieren als Forschende. Und Unternehmen können dann besser Probleme lösen, wenn sie uns als Sparring-Partner dabei haben.
Lieber Manuel, wir kommen zu den letzten Fragen.
Die letzte Runde.
Wir haben drei letzte Fragen an dich. Ich starte mal mit der ersten. Was war die größte Hürde und wie hast du sie genommen?
Ich glaube, es ist eher eine laufende Hürde und die ist auch gleichzeitig die große Hürde. Also das ist eher so diese Hürde. Ich habe ja gerade vom Brückenbauen gesprochen, Vermittlung zwischen Forschung und Praxis. Das klingt vielleicht einfach, wenn man so drüber spricht, aber es gelingt gar nicht so leicht mit jedem Unternehmen und zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Thema. Und ich glaube, da zwischen den beiden Welten zu kommunizieren und immer wieder aufzuzeigen, was sind so die vielleicht Interessen, die man hat und wie kann man die übereinander bringen, also die Schnittmengen zu finden, das ist, glaube ich, eine laufende Hürde, die wir haben, die wir aber mittlerweile, weil wir da ganz gut geübt drin sind, gut nehmen können.
Im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, wer hat dich zuletzt beeindruckt?
Also ich bin ja Forschender und deshalb würde ich vielleicht mir jemanden wählen, der auch aus der Forschung kommt. Mhm. Edward Freeman, habt ihr vielleicht schon mal gehört, 1951 geboren, also schon etwas älterer Jahrgang, aber das, was er damals gesagt hat, ist eigentlich so aktuell wie nie zuvor. Gilt ja als Mitbegründer der Stakeholder Theory, wo nochmal stärker herausgearbeitet wurde, wie wichtig es ist, Mehrwert für alle Stakeholder, die am Unternehmen beteiligt sind, die von dem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden, mitzudenken, zu managen und auch deren Interessen sozusagen zu berücksichtigen. Und ich durfte ihn, als ich letztes Jahr mit meiner Forschung ein bisschen durch die USA getourt bin, durfte ich ihn dann treffen, also habe einen Vortrag gegeben und er war nach mir dran mit seinem Vortrag. Also das alleine ist schon eine Riesenehre, überhaupt mal mit ihm auf einer Agenda stehen zu dürfen. Und dann mit ihm auch noch zu sprechen, war für mich eine Inspiration.
Das heißt, dein Tipp, man soll sein Buch lesen?
Ja, also sich vielleicht mal mit der Person beschäftigen. Ne? Okay. Also er ist auch nicht so ganz unkritisiert mit der Stakeholder Theory. Es gibt ja auch gewisse Trade-offs, da haben wir heute auch drüber gesprochen. Da geht er so ein bisschen simpel drüber hinweg. Ne? Also, dass die sich so einfach auflösen lassen. Also nicht im Sinne von, dass man das alles teilen muss, aber ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Meilenstein, den er gesetzt hat mit seinem Gedankengut. Und deshalb ist das, glaube ich, eine Inspiration, die einfach auch wirkt über Jahrzehnte hinweg. Und deshalb habe ich ihn jetzt einfach mal genannt.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was soll bis dahin anders sein?
Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt einige Indikatoren, wo wir aufzeigen können, dass wir zwar schon einiges geschafft haben in der Nachhaltigkeitstransformation der Wirtschaft, aber auch noch einiges zu tun ist. Also ich habe so ein bisschen über Traditionspläne gesprochen und andere Dinge. Und ich glaube, wenn wir da in einem Jahr, wenn wir diese Messung jetzt bald wieder durchführen und dann den SDM 25 im nächsten Jahr publizieren, wenn wir da weitergekommen sind und einen Zuwachs sehen in all diesen Punkten, dann haben wir, glaube ich, schon wieder gute Meter gemacht auf diesem Weg.
Lieber Manuel, vielen Dank, dass du zu Gast bei Entschieden Nachhaltig warst. Vielen Dank für deine vielen spannenden wissenschaftlichen Einblicke hier.
Gerne. Vielen Dank, Caro, und vielen Dank, Flo.
Schön, dass du da warst. Danke, Manuel.
Tschüss zusammen.
Caro, was nimmst du denn aus der heutigen Folge mit?
Das ist eine ganze Menge. Aber vor allem ist es eigentlich einige Sache auf der Metaebene. Und zwar frage ich mich so ein bisschen, warum wir erst jetzt diese Folge gemacht haben. Weil es ist super wichtig, nicht nur auf sich selbst zu gucken und vielleicht drei Nachbarunternehmen, die man gut kennt oder in der eigenen Gruppe, sondern evidenzbasiert wissenschaftlich auf eine Fragestellung. Und das hat, finde ich, total viel Klarheit und total viel geholfen, was Manuel hier heute an Zahlen präsentiert hat und an Einschätzungen von ihm. Was nimmst du mit, Flo?
Vielleicht daran auch direkt anknüpfen, für mich natürlich die große Erkenntnis, es ist ein Stück weit im Fluss. Ich weiß, dass die Transformation wehtut, stellenweise. Sie macht natürlich auch Spaß, aber man sieht auf jeden Fall einfach eine Weiterentwicklung, gerade wenn man in die Ergebnisse des letztjährigen Sustainability Transformation Monitor reinschaut und man einfach merkt, da ist schon einiges am Passieren. Was für mich, glaube ich, das Augenöffnendste war, ist das Thema ESG-Daten. Wir reden in der Realwirtschaft immer davon, dass wir ESG-Daten brauchen für die Finanzwirtschaft, damit die gut zusammenarbeiten können. Woran ich nie gedacht habe, ist, dass die Wissenschaft auch ESG-Daten braucht, um solche Studien, Zusammenhänge etc. überhaupt erst durchzuführen und dann Erkenntnisse abzuleiten und im besten Fall für die Praxis Erkenntnisse, Frameworks, Learnings zur Verfügung zu stellen. Also ich finde es super interessant zu sehen, ESG-Daten haben noch einen ganz anderen Anwendungscase, an den ich so jetzt nicht gedacht hätte.
Das war das Staffelfinale der zweiten Staffel von Entschieden Nachhaltig. Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, abonniert diesen Podcast, damit ihr es direkt erfahrt, wenn es hier weitergeht. Uns hat es viel Spaß gemacht. Und dir, lieber Flo, wünschen wir alles Gute. Du widmest dich demnächst neuen Projekten und Herausforderungen.
Ja, genau, Caro. Nach über 3,5 Jahren werde ich zu neuen Ufern aufbrechen. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch, aber natürlich auch bei den Zuhörerinnen bedanken. Es hat mir tatsächlich immer viel Kraft gegeben, mit verschiedenen Personen hier sprechen zu dürfen, verschiedene Einblicke zu kriegen und vor allem auch das Feedback aus unserer Zuhörerschaft zu bekommen. Wir haben E-Mails erhalten, mich haben manchmal Personen auf LinkedIn angeschrieben und das war einfach immer schön zu merken, dass man da auf ein Stück weit Resonanz trifft, die einen dann auch dazu ermutigt, den Podcast tatsächlich zu machen.
Also, stay tuned und bis bald.
Danke, ciao, ciao.
Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.